Previously.
Guten Abend, hier sind
Lola Loop,
Irmgard Lumpini
und Miss Goldie mit
Previously,
dem Magazin zu US-amerikanischen Qualitäts-TV-Serien,
die wir sehen und ihr bald auch.
Diesmal
beobachten wir, wie Walter White auf die schiefe Bahn gerät,
sehen Erica Strange bei ihren Versuchen zu, in Being Erica ein besseres Leben zu führen
und beschäftigen uns mit den Abgründen deutscher Synchronfassungen am Beispiel von Mad Men.
Previously.
Breaking Bad, der konservative Mythos vom amerikanischen Self-Made-Man. Inflation ausgleichen, gutes staatliches College, Inflation ausgleichen, sagen wir jährlich $45.000, zwei Kinder, 4 Jahre macht $360.000. Bleibt noch die Hypothek auf das Haus. $107.000, Hausdarlehen $30.000. Das wären $137.000. Lebenshaltungskosten, Verpflegung, Kleidung, Nebenkosten, sagen wir 2 Riesen im Monat, das sollte die Kosten auf jeden Fall decken. $240.000 im Jahr. Ausgedehnt auf, sagen wir 10 Jahre, das macht 240.000 plus 360.000 plus 137.000. 737.000 Das ist alles, was ich brauche.
Dies sind die Worte von Walter White, Chemielehrer an einer Highschool in Albuquerque, New Mexico, der gerade seinen 50. Geburtstag gefeiert hat, als bei ihm ein inoperables Lungenkarzinom festgestellt wird. Walter White lebt zusammen mit seiner Frau Skyler und ihrem gemeinsamen 15-jährigen an Kinderlähmung erkranktem Sohn Walter Jr. Walter White gehörte einst zu einer Forschergruppe, die für den Nobelpreis nominiert war. Sein Einkommen für seine Lehrtätigkeit an einer mittelmäßigen Highschool reicht nicht aus, um die teuren Behandlungen für Walter Jr. zu finanzieren. Walter hat daher einen Zweitjob in einer Autowaschanlage.
Walters Krankenversicherung kommt nicht für seine Behandlungskosten auf. Ohne relevante Ersparnisse und im Wissen, dass die Chemotherapie mit extrem hohen Kosten verbunden sein würde, weigert Walter sich zunächst, sich einer Behandlung zu unterziehen. Seine größte Sorge ist vielmehr die Zukunft und finanzielle Absicherung seiner schwangeren Frau und des kranken Sohnes. Breaking Bad, auf die schiefe Bahn geraten, aus Konventionen ausbrechen, sich über Gesetze und Regeln hinwegsetzen. In der ihm noch verbleibenden Zeit, so beschließt Walter, wird er Crystal Meth herstellen, der mit dem Verkauf tödlicher Chemie, das verraten ihm die Lokalnachrichten und sein Schwager Hank, der bei der amerikanischen Drogenbehörde als Cop arbeitet, kann man schnell viel Geld verdienen. Walter ergreift also das Angebot Hanks, ihn einmal beim Ausheben eines Meth-Labors begleiten zu dürfen. Während Walter auf dem Rücksitz des Polizeiwagens auf die Rückkehr Hanks und seines Kollegen wartet, beobachtet er, wie ein ehemaliger Schüler von ihm, Jesse Pinkman, den Tatort durch die Hintertür verlässt. Walter spürt Jesse auf.
You lost your partner today. What's his name? Emilio? Emilio is going to prison. The DEA took all your money, your lab. You got nothing. Square one. But you know the business. And I know the chemistry. I'm thinking maybe you and I could partner up. You want to cook crystal meth? You and me. That's right. Either that or I turn you in.
Walter führt von nun an eine Doppelexistenz. Einerseits als sterbender Familienvater, der sich, dem Druck seiner Familie nachgebend, doch eine Chemotherapie unterzieht. Andererseits als Drogenkoch, der das beste Meth in Albuquerque produziert und sich bald in Distributionskreisen als Heisenberg vorstellt. Albuquerque, kurz ABQ, ist die größte Stadt des Bundesstaates New Mexico, der zwischen Arizona und Texas liegt und an Mexiko angrenzt. Die Stadt befindet sich auf einer Hochebene von etwa 1500 Metern über dem Meeresspiegel. Sie wird im Osten durch die Sandia Mountains und im Westen durch den Rio Grande begrenzt. Das Klima in Albuquerque ist ausgesprochen niederschlagsarm. Der türkisfarbene Himmel zeigt sich an nahezu allen Tagen im Jahr wolkenfrei. Die Stadt wird von Wüste umgeben, in die schmale, staubige Pisten führen. In dieses menschenleere, lebensfeindliche Outback Albuquerques fahren Walter und Jesse, um Crystal Meth zu kochen. In einem alten Wohnmobil, das Walter von seinen wenigen Ersparnissen gekauft hat, haben sie ein Labor eingerichtet. Das notwendige Equipment, Erlenmeyer-Kolben, Rundkolben, Messkolben etc. hat Walter aus dem Schullabor entwendet. Über seine Gründe, in die Meth-Produktion einzusteigen, hat Walter Jesse im Unklaren gelassen.
Ja, God, you okay?
Dizzy. No, just dizzy. Oh, God, it's nuts. I'm burning up. I gotta
take this off. Sit down, get some air.
Oh, God.
When were you gonna tell me?
Tell you what?
Cancer. You got it, right?
How did you know?
My aunt had one of those dots on her to target the radiation. What is it, in your lung?
I'm your partner, man. You should have told me. God, that's not cool, okay? Not at all. What stage are you?
3A.
Gone to your lymph nodes.
Your aunt. How bad was she when they caught it?
Bad enough. She didn't last long.
How long?
7 months.
God.
I get it now. That's why you're doing all this. You want to make some cash for your people before you check out.
Die Idee eines als Meth-Küche fungierenden Wohnmobils in der Wüste New Mexicos entstand während eines Telefonates zwischen dem Schöpfer der Serie, Vince Gilligan, und einem Freund, die sich, beide Drehbuchautoren, über mangelnde Jobs beklagten und scherzhaft verschiedene Alternativen erwogen. Begrüßungspersonal bei Walmart werden oder eine Meth-Küche in einem Wohnmobil unterbringen und durch den Südwesten fahren. Aus der Idee wurde ein Drehbuch, mit dem Gilligan zu AMC ging. Ein Meth-Labor in einem Wohnmobil ist nichts Außergewöhnliches. Die ländlichen Gebiete der westlichen USA sind voll von Meth-Küchen. In Einfamilienhäusern, in Trailern, in Hotelzimmern. Weil sich Crystal Meth relativ einfach herstellen lässt, wird es überall gekocht. Meth ist billig. Es ist die Droge der weißen amerikanischen Unterschicht, der Landbevölkerung. In den USA spricht man seit Jahren von einer regelrechten Meth-Epidemie. Mehr als 12 Millionen AmerikanerInnen haben Erfahrungen mit dieser Droge gemacht. 1,5 Millionen sind regelmäßige Konsumenten. 8% der Menschen in New Mexico im Alter von 12 Jahren oder älter gaben an, Meth ein- oder mehrmals konsumiert zu haben.
Methamphetamin löst euphorische Gefühle aus, verleiht Selbstvertrauen, erhöht die Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit, dämpft das Angstgefühl, unterdrückt Müdigkeit, Hunger und Schmerz. Es macht sehr schnell abhängig. Wegen des Schlafentzugs neigen User zu Persönlichkeitsveränderungen, Psychosen und Paranoia. Die Droge verändert das Gehirn. Die Fähigkeit, ohne Meth Glück zu empfinden, geht verloren. Andere Nebenwirkungen sind Blutdruckerhöhung durch starke Belastung des Herzmuskels, ständige Unruhe, Kreislaufstörungen, Depressionen, starker Gewichtsverlust, Hautentzündungen, Zahnausfall und Organschäden. Für die Herstellung werden im Handel frei erhältliche Husten- und Erkältungsmittel mit dem Inhaltsstoff Ephedrin verwendet. Die US-Regierung erließ 2006 daher den sogenannten Combat Methamphetamine Epidemic Act, der eine Obergrenze für den Verkauf von Erkältungsmedikamenten festlegt. Alle 30 Tage 9 Gramm des Inhaltsstoffs Ephedrin oder Pseudoephedrin pro Person. Die Apotheken, auch die bei Walmart, müssen Namenslisten der Käufer führen, die von der Polizei ausgewertet werden. Meth-Produzenten kaufen nun die erlaubte Ration an Erkältungsmitteln in verschiedenen Apotheken oder werden von sogenannten Smurfs unterstützt. Das sind Meth-User, die Meth-Produzenten durch Einkäufe unterstützen und so ihren Drogenkonsum finanzieren. Obwohl der Konsum von Meth so weit verbreitet ist, gibt es in den USA nur wenige Rehabilitationseinrichtungen, die auf den langwierigen Entzug von Meth spezialisiert sind. Es gibt kein Medikament, das den Entzug unterstützen kann. Langzeittherapie ist die einzige Option. 96% der KonsumentInnen werden rückfällig.
Zu viele Details zur Wirkungsweise von Crystal Meth und seiner Verbreitung zu kennen, kann das Schauen von Breaking Bad erschweren. Die Story ist auch ohne das Wissen um das Elend, welches die Droge produziert, deprimierend. Spannung wird mit den Cuts zwischen Alltag im durchschnittlichen Mittelschichtseinfamilienhaus, der Meth-Produktion im Wohnmobil und den mit Bedrohungen und Gewalt verbundenen Schritten in die Drogendistribution erzeugt. Dazu gibt es jede Menge Situationskomik und schwarzen Humor, der sich überwiegend aus dem fantastischen Team speist, welches Walter und Jesse bilden. Während Walter, dessen Gehirn sein Schwager Hank als »as big as Wisconsin« beschreibt, sich immer wieder ausdauernd über Jessys chemische Unkenntnisse beklagt, macht sich dieser wiederum über Walter lustig, als der für die Drogenübergabe an Tuco Salamanca einen Autoschrottplatz auswählt.
Junkyard? Let me guess, you picked this place?
What's wrong with it? It's private.
This is like a non-criminal's idea of a drug meet. This is like, oh, I saw this in a movie. Ooh, yes. Look at me.
So where do you transact your business? Enlighten me.
I don't know. How about Taco Cabeza? Half the deals I've ever done went down at Taco Cabeza. Nice and public. Open 24 hours. Nobody ever gets shot at Taco Cabeza. Hell! Why not the mall?
Mr. Clean and his boy. Hey, what are we doing way the hell out here? What, they close the mall or something? Eisenberg, come on, break it out.
Breaking Bad kann als gelungener Kommentar zur von der konservativen Rechten angefeindeten Gesundheitsreform Obamas gesehen werden. Sie entlarvt die, bis zur Reform, weit verbreitete Praxis der Versicherungen, Policen bei ernsthaften Erkrankungen zu kündigen oder hohe Zuzahlungen bei Behandlungen zu verlangen. Sie zeigt, dass eine Krebsdiagnose mit einem finanziellen Ruin verbunden sein kann. Breaking Bad porträtiert die in soziale Not geratene amerikanische Mittelschicht. Das Geschäft mit der Sucht wird als eine Farce der Verwirklichung des amerikanischen Traumes erzählt. Die Transformation Walters vom langweiligen Familienvater zum taffen Drogenboss befeuert den konservativen Mythos des amerikanischen Self-Made Man. Vom Traum zum Albtraum. An dieser Art von Selbstermächtigung sollte auch die konservative Rechte keinen Gefallen finden können. Der neue Walter White verkörpert den antiquierten einsamen Cowboy, unabhängig von staatlicher Hilfe oder der Unterstützung anderer. Anstatt sich wegen finanzieller Hilfe an Wohltätigkeitsorganisationen zu wenden oder das Angebot eines wohlhabenden Freundes anzunehmen, der die Kosten für die Chemotherapie übernehmen will, gewinnt sein männlicher Stolz die Überhand. Und wir erleben ein nach wie vor sehr vitales Rollenbild des männlichen Familienernährers, dem sich Walter White verpflichtet fühlt.
Seine Entscheidung, ins Drogenbusiness einzusteigen, ist bestimmt von ökonomischen Zwängen, aber auch von Walters eingeschränkter Sichtweise. Das Geld kommt seiner Familie zugute, ganz gleich, ob die Drogen jemand anderen oder dessen Familie zerstören könnten. Einen Ausweg aus der Verzweiflung seiner Familie finden, diese Verantwortung nimmt Walter in einsamer Entscheidung allein auf sich. Er begreift sich als einzigen möglichen Hoffnungsträger. Die von seinem Sohn erstellte Homepage savewalterwhite.com, auf der zu Spenden für Walters Operation aufgerufen wird, lernt er daher erst zu akzeptieren, als es sich als die einzige Möglichkeit erweist, das Drogengeld auf das Familienkonto zu transferieren, ohne Verdacht zu erregen. Der neue Walter White ist ein Neandertaler mit Bankkonto, bringt es Jesse Hicks in ihrem Review auf popmatters.com auf den Punkt. Heldenhaft beschützt er seine Familie, bereit sie um jeden Preis zu verteidigen und entwickelt sich dabei für sie zu einem Unbekannten.
Okay, so what's the plan?
The plan is we cook.
Why are we cooking when we can't even move what we cook?
Well, how much do you think you can sell on your own? Say if I cook during the days and you work the nights.
Dude.
What? Prior to Tuco, that was your plan, wasn't it? Now, I understand it'll be a fraction of what we brought in before, but still, what choice do we have?
First of all, there's no we, okay? You're talking me, solo, busting humps, slinging shards. I got profile now. Don't you get that? A DA's up my ass. No, I'm not exposing myself to that level of risk for chump change. No way.
Then what do you suggest? I don't think either of us are eager to jump into bed with another Tuco.
I got bills, man.
You've got bills?
Rent, yo, responsibilities. I've already lost more than I've made, and I'm tired of dicking around out here.
Want to know how much I've got left? After completing my first round of treatment and financing the world's most expensive alibi, huh? Zero! Zip nothing! I've got nothing to show for all of this! Nothing for my family, which, as you might remember, was the whole damn point!
Im Jahrespoll von Spex, dem Magazin für Popkultur, landet Breaking Bad auf Platz 2 hinter Mad Men. Beide TV-Serien wurden von AMC, einem kleinen Cable-Network, produziert. Für Breaking Bad hat AMC viel Kritikerlob erhalten, insbesondere für Drehbuch und Kameraführung. Die herausragende schauspielerische Performance von Bryan Cranston und Aaron Paul in den Rollen von Walter White und Jesse Pinkman wurden im letzten Jahr mit Emmy-Auszeichnungen gewürdigt. In den USA erfolgte die Ausstrahlung von bisher 3 Staffeln. Die 4. Staffel ist für Juli dieses Jahres angekündigt. In Deutschland waren die Staffeln 1 und 2 zwischen Oktober und Dezember 2010 bei Arte zu sehen.
Being Erica, vom Versuch, ein besseres Leben zu führen. Erica Strange ist eine Frau Anfang 30 in Toronto, die 2 Masterabschlüsse in englischer Literatur hat und trotzdem ihren Callcenter-Job bei einer Versicherung verliert. Overeducated, underemployed also. Ihr Date, ein Zahnarzt, den sie übers Internet kennengelernt hat, lässt sie buchstäblich im Regen stehen. Der Latte, der im nächsten Café angeboten wird, enthält leider Nüsse, auf die sie allergisch reagiert. Erica landet im Krankenhaus. Als sie erwacht, sieht sie einen Mann in ihrem Zimmer, den sie für einen Arzt hält und der sich als Dr. Tom vorstellt.
Erica Strange.
That's me.
How are you feeling?
I'm feeling a little better.
What happened?
I'm allergic to nuts and I had this mocha mint lapa frappa.
I mean before that. I mean anything else happened today? Anything particularly upsetting?
Yes, I was fired from my job and dumped, sort of.
So all in all, a pretty bad day.
I'm sorry, you're a doctor, right?
In a manner of speaking, I'm a therapist.
I don't need a therapist. I had an allergic reaction.
Well, tell me if I'm getting warm, okay? It's not just that today was bad. It's every day. It's the feeling that nothing seems to work out for you. Still single, all those nights alone with the cat, all your successful married friends feeling bad for you. Am I getting warm?
Erica hat keine Ahnung, warum dies so ist. Ihr Leben, für das sie einigermaßen moderate Träume hatte, Karriere, Liebe, gute Erfahrungen, ist ganz anders geworden als vorgestellt. Zitat: Die meisten Leute bereuen etwas. Ich bereue Millionen Dinge. Dr. Tom empfiehlt sich mit seiner Visitenkarte, Erica besucht ihre Mutter. Diese hat ihre Schwester Sam nebst unsympathischen Gatten sowie ihre beste und natürlich erfolgreiche Freundin eingeladen. Erica fühlt sich als schwarzes Schaf und Enttäuschung ihrer Familie und läuft, noch im Schlafanzug, zu Dr. Toms Praxis, die an ein altes Bibliothekszimmer erinnert. Die Szene, in der sie von ihm aufgefordert wird, ihre Enttäuschungen, schlechten Wahlen und Bedauerungen stichwortartig aufzuschreiben, dauert ewig. Klar, Dr. Tom ist natürlich ein Therapeut. Warum eine junge Frau zu einem männlichen Therapeuten geht, nachdem die Geschichte der Psychotherapie zumindest ihren Anfangszeiten eine der Objektivierung von Frauen war, die von Männern hörten, was sie fühlen sollten oder auch nicht, erinnert sei hier an Mad Men's Betty Draper und ihr Verhältnis zu ihrem Arzt, der über sie mit ihrem Ehemann am Telefon spricht, lässt uns zumindest misstrauisch werden.
Dr. Tom wählt einen der Punkte auf der Liste aus und: Die Vergangenheit ist die Vergangenheit, gilt fortan nicht mehr. Erika sieht sich unverhofft nach einer rasanten Zeitreise an den Tag ihres großen Abschlussballs vor 15 Jahren versetzt, um ihre damals begangenen Fehler zu korrigieren, als sie auf die Tanzfläche kotzte, ihre große Liebe sie im Anschluss verließ und sie zum Gespött der Schule wurde. Der neue Ausgang des Abends: Statt selbst betrunken zu werden, trinkt ihre Freundin zu viel und kotzt auf ihr Kleid. Während die Dritte im Bunde Erikas dreckiges Kleid wegschafft und im Spind Ersatzklamotten holen will, wird ihre Freundin bewusstlos. Erika wird also doch noch zum Gespött der Schule, als sie halbnackt Hilfe holt. Ihr Freund, dem sie als 32-Jährige im Körper der 18-Jährigen begegnet, kommt mit ihren Wünschen nach Sex, Zitat, man weiß ja nie, ob man jemals wieder die Gelegenheit dazu bekommt, ist ihre Begründung überhaupt nicht klar. Unterstützt wird sie bei ihren Reisen von Dr. Tom, der in absurden Verkleidungen und auch schon mal nackt Hinweise gibt und stets ein passendes Zitat aus der Welt der Philosophie, Literatur oder auch mal Popmusik beisteuert. Er wird zunehmend sympathischer, wenn Teile seiner Biografie enthüllt werden, auch wenn die Fragen Erikas, wie diese Zeitreisen geschehen und woher diese Möglichkeiten kommen, ein Mysterium sind, dessen endgültige Lösung noch aussteht.
Erika kann also ihre Handlungen mit dem Bewusstsein und Wissen der Jetztzeit in der Vergangenheit ändern und justiert damit auch ihre Gegenwart. Aber längst nicht in dem Maße, dass es den deutschen Titel der Serie, die seit dem 6. Januar auf ZDF Neo ausgestrahlt wird, alles auf Anfang rechtfertigen würde. Ihr Einfluss ist auf ihr eigenes Handeln begrenzt. Sie kann weder die Probleme anderer lösen oder Menschen in ihrem Umfeld warnen.
Eindeutige Minuspunkte neben dem paternalistischen Therapeuten Dr. Tom, die das Vergnügen des Seriengenusses schmälern, sind die starken heteronormativen Vorgaben, die die Serie am Anfang setzt. Nicht nur Erikas stockende Karriere ist ein Problem, sondern vor allem ihr Single-Dasein, das als Nicht-Achievement dargestellt wird. Die in der Serie als erfolgreich dargestellten Frauen sind samt und sonders mit Männern verbunden und meist verheiratet, ihre beste Freundin darüber hinaus schwanger. Diese Heteronormativität wird zwar zunehmend gebrochen, wenn Erika zum Beispiel in einer Folge in ihre Vergangenheit reist, um mit ihrer einst besten Freundin Cassidy zu sprechen, die offen lesbisch ist und mit der sie abrupt brach, weil sie die zunehmenden Flirts mit ihrem heterosexuellen Selbstverständnis nicht in Einklang bringen konnte. Aber auch wenn sie in der neuen Vergangenheit Cassidy küsst und anschließend mit ihr darüber spricht, wird Bisexualität überhaupt nicht erwähnt und straight oder lesbisch bleiben die einzigen möglichen Kategorien.
In einer anderen Folge geht es um einen Streit mit einem jungen Mann. Einst in einem Ferienlager ihr bester Freund begannen die beiden eine Affäre. Er ließ sie sitzen und der anschließend ausgetragene Kleinkrieg endete tragisch. Als Erika zurückreist, um den Streit nicht eskalieren zu lassen, finden sich beide allein auf einer Insel und ehrt Erika gegenüber sein Coming-out. Als die beiden von den anderen gefunden werden, hält Erika nicht einfach ihren Mund, sondern gibt vor, dass die beiden wieder zusammen sind. Bitte? Es dauert auch bis zum Serienfinale der zweiten Staffel, bis Erika Hosen trägt. Nichts gegen schöne Kleider, aber wenn Hosentragen noch mit Ermächtigung und selbstständigen Entscheidungen gleichgesetzt wird, stößt dies bitte auf.
Demgegenüber gibt es jedoch eine ganze Menge Punkte, die uns bei der Stange halten. Da wäre zum einen Erika. Sie sieht aus wie Anfang 30, sie ist nicht verhungert oder hysterisch und sie spielt großartig. Dabei ist sie selbstbewusst und wird sehr differenziert, auch innerhalb ihrer jüdischen Familie gezeigt, die untereinander komplexe Beziehungen haben, die sich nicht zuletzt durch Erikas Veränderungen durch ihre Therapie verbessern. Schauspielerin Erin Karpluck, die unter anderem in einigen Episoden von Battlestar Galactica und Der L wird auftauchte, erhielt zu Recht einige Preise für ihre Darstellung der Erika Strange. Gleichzeitig hat sie viele Freundinnen, ihre Vorstellungen für ihre Karriere spielen ebenfalls eine große Rolle. Am Ende der ersten Staffel zerbricht die Beziehung zu Dr. Tom, als sie versucht, ihren Bruder zu retten, der bei einem Brand starb. An diesem Punkt tritt Dr. Nadja auf, die wir in einer Szene in der Vergangenheit als Butch mit ihrer Frauenklique beim Billard sehen.
Zielpublikum der Serie dürften alle sein, die wie Erika Anfang Mitte 30 sind. Die Szenen aus den 90er und 2000er Jahren wirken super authentisch. Haare, Mode, Gesten versetzen einen unmittelbar mit Erika Strange in die eigene Vergangenheit. Idee und Drehbuch stammen von Jaina Zinio. Regisseurin ist Holly Dale, die auch für Heroes und Terminator der Sarah Connor Chronicles arbeitete. Zu Beginn der dritten Staffel beginnt eine neue Phase in Erikas Therapie. In einer Gruppe wird sie gemeinsam mit vier anderen, zwei Frauen und zwei Männern, auch anderen helfen und von diesen unterstützt. Die dritte Staffel ist in Kanada bereits gelaufen und wird zurzeit in den USA ausgestrahlt. Die Entscheidung, ob es eine vierte Staffel geben wird, steht noch aus. Ja. What We Hate.
Damn it. Abgründe deutscher Synchronfassungen, Part 1.
Ein ganz normaler Arbeitstag im Sekretariat. GD muss einem dänischen Patienten die Diagnose einer Leberläsion übermitteln. Das Problem: Mr. Olsen spricht kein Englisch. Da JD wiederum kein Dänisch, sondern nur Bahnhof versteht, gestaltet sich die Konversation entsprechend schwierig, was JD letztendlich wieder in einen seiner berühmten Tagträume abgleiten lässt.
Da gibt's nur ein Problem. Mr. Olsen spricht bloß Dänisch. Hi, Mr. Olsen.
Wovor er det så koldt her? Jeg skulle have haft et varmeapparat her på værelset.
Eller en fuldbarmet sygeplejerske her under dynen. Mange tak.
Ist mange tak was Unanständiges?
Keine Ahnung. Das ist frustrierend. Ich würde mich gern irgendwie mit ihm verständigen.
Ich bin irritiert. Nena, wozu das jetzt? Habe ich die Pointe verschlafen? Irgendeinen Witz nicht kapiert?
Nein, das nicht. Nur den Fehler gemacht, Scrubs in der deutschen Synchronfassung zu schauen. Erik der Wikinger, wie JD den dänischen Patienten getauft hatte, ist in Wirklichkeit, das heißt in der englischen Originalfassung, Herman the German, beziehungsweise Mr. Olsen, eigentlich Herr Müller.
Unfortunately, Mr. Mueller doesn't speak a word of English.
Hi, Mr. Mueller.
Warum so kalt hier? Ich sollste eine Heizgebäude dabei haben oder eine lustige Krankenschwester bei mir unter die Bettdecke. Danke.
What are you dunking you for?
I don't know. This is so frustrating. I just wish there was some way we could connect.
Der Wunschtraum macht nun plötzlich Sinn in der kulturellen Verständigung über Musik.
Das in diesem Fall angesprochene Problem der Unmöglichkeit, Deutsch als Fremdsprache kenntlich zu machen, mag nicht das häufigste sein, das bei Synchronfassungen auftaucht. Allgemeiner bekannt sind die Schwierigkeiten, Sprachwitz und Wortspiele zu übertragen und anzupassen, besonders wenn diese noch mit historisch-politischen Besonderheiten verbunden sind. Und dann gibt es natürlich noch das Problem der Stimmen, was besonders für Fans, die bereits staffelweise das Original gesehen haben, oftmals einen zusätzlichen Gruselfaktor ergibt. Dieses Problem ist nicht nur eines der persönlichen Geschmacksfrage, tatsächlich kann über die Stimme der Charakter einer Figur wesentlich beeinflusst werden.
So geschehen auch bei Mad Men. Dabei wollen wir gar nicht weiter auf die Synchronstimme von Don Draper eingehen, die von vielen als zu hoch und sanft empfunden wird. Es geht uns vielmehr um die Figur Salvatore Romanos, des Art Directors von Sterling Cooper. Bei Sal häufen sich im Laufe der Serie die Hinweise auf seine Homosexualität, die er vor sich selbst nicht recht zugeben kann und will. Die entsprechenden Verweise darauf wurden in den ersten Folgen diskret und recht subtil eingebaut. In der deutschen Fassung sieht dies jedoch ganz anders aus, beziehungsweise hört sich anders an, wie folgende kurze Beispiele aufzeigen.
How about C-Corp? Satisfaculant.
It's Danny Art Department, Sal.
So. Just saying we can be funny, like those Volkswagen people. You see this yet?
Wie wär's mit C-Corp fake-kabelhaft?
Ich hätte gern ernstzunehmende Vorschläge.
Ich meine, wir könnten ja mal so komisch wie diese Volkswagen-Werbung sein. Hast du die schon gesehen?
Chrome, no horsepower, foreign, ugly. Guess I went with their strengths.
Kein Chrome, keine PS, Ausland, hässlich. Die betonen wohl ihre Stärken.
Draper in yet?
He's not coming in today, he's not feeling well.
I'm leaving. Don't tell anyone I was here.
Ist Draper schon da?
Er kommt heute nicht. Er fühlt sich nicht wohl.
Ich bin weg. Sagen Sie keinem, dass ich hier war.
I love this place. It's hot, loud, filled with men.
I know what you mean.
Ich liebe dieses Lokal. Es ist heiß, laut und voller Männer.
Ich verstehe gut, was Sie meinen.
Der Unterschied mag nicht an allen Stellen so deutlich vorscheinen, doch an diesen ist er im wahrsten Sinne des Wortes nicht zu überhören. Während Sel sich im Englischen manchmal unabsichtlich outet über das, was er sagt, so wie im letzten Ausschnitt der Barszene geschehen, macht er es im Deutschen zusätzlich darüber, wie er es sagt. Stimmlage und Melodie folgen dem medialen deutschen Klischee über homosexuelles Sprechen. Die Figur des Salvatore wird damit von Serienbeginn an auf eine Rolle festgelegt, in die sie sich im Englischen erst langsam und allmählich hinbewegt. Dieser im Original angelegte Spielraum ist ihr als in der deutschen Fassung von vornherein nicht gegeben. Dass Figuren sich im Serienverlauf auch noch weiterentwickeln, darauf geschissen. Eingebettet in das Serienkonzept als Ganzes bedeutet dies, dass ein zentrales Merkmal von Mad Men konterkariert wird, nämlich in zahlreichen gut versteckten, das heißt subtilen Anspielungen und Andeutungen, die radikalen sozialen, politischen und gesellschaftlichen Veränderungen, auf die sich die US-amerikanische Gesellschaft der 60er Jahre zubewegt, vorwegzunehmen.
Wir sagen zur deutschen Synchro:
Go to hell. Run by Germans, hm?
Dies waren
Lola Loop,
Miss Goldie
und Irmgard Lumpini mit
Previously,
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 dem Magazin zu US-amerikanischen Qualitäts-TV-Serien,
die wir sehen
und ihr nun bald auch.
Previously.
Weitere Informationen sowie die komplette Sendung zum Nachhören findet ihr auf unserem Blog previously.us.
Sorry.